Makro Mikro. Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dr. Helmut Lammer ist Gruppenleiter der Forschungsgruppe Planetenphysik im Sonnensystem am Institut für Weltraumforschung in Graz. Ein besseres Wissen darüber, wie die Atmosphäre und Biosphäre der Erde entstanden und sich entwickelt haben, soll das Verständnis von exoplanetaren Systemen verbessern. Insbesondere im Hinblick auf die potenzielle Bewohnbarkeit erdähnlicher Exoplaneten. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über habitable Planeten. Wieso genau dieses Thema?
Also das ist eine Sache, die mich schon längere Zeit interessiert. Also natürlich auch mit dem Schwerpunkt, wie die Evolution der Erde vonstatten ging, sodass da eben Lebensformen sich entwickeln konnten. Ich selbst bin ja jetzt kein Biologe, kann man in dem Sinn sagen, sondern Astrophysiker und Geophysiker. Das heißt, was wichtig ist und was eigentlich nicht so tief erforscht wurde in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, ist, wie es wirklich dazu kommen kann, dass ein Planet sich jetzt richtig entwickelt, sodass alle Bedingungen von der geophysikalischen und auch astrophysikalischen Seite stimmen, dass dann Leben entstehen kann. Weil Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie einen Planeten haben, eben wie Venus, wo es an der Oberfläche kein Wasser gibt, wo es hunderte Grad heiß ist, also quasi eine Hölle im Vergleich zur Erde, dass das natürlich keine guten Bedingungen sind, dass sich dort mal Leben gebildet hat, so Leben, wie wir es jetzt kennen.
Und welche Bedingungen sind sonst noch auf der Erde gegeben, die Leben ermöglichen?
Also das Wichtige ist natürlich, das kam bald auf in der Geschichte, dass die Erde eben flüssiges Wasser hat. Und wir wissen, dass flüssiges Wasser für Leben, wie wir es jetzt kennen, sehr, sehr wichtig ist, eben für Makromoleküle und so weiter. Also auch klimatische Bedingungen an der Oberfläche, spielt da alles eine Rolle. Und die Erde hat eben auch, wenn man jetzt Venus als Vergleich, ne, die Venus liegt ein bisschen näher bei der Sonne, hat eine ähnliche Größe wie die Erde, aber eine komplett andere Atmosphäre, also eigentlich eine CO2-Atmosphäre, 96% CO2, was ja gerade jetzt da in den ganzen Klimadebatten natürlich eine Rolle spielt, im Vergleich zur Erde, wo wir eine Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre haben mit wirklich ganz geringen Spurenanteilen von CO2 im Vergleich. Und so gesehen kann man sagen, die Erde und Venus als Vergleich, wer jetzt für Leben ist, ist Hölle und Paradies. Ne?
Was ist die sogenannte habitable Zone?
Also das ist ja der Bereich, wo sich die Erde befindet, sage ich jetzt mal, wo die Leuchtkraft der Sonne in unserem Fall es ermöglicht, wenn man jetzt einen Planeten in einer Umlaufbahn hat, also wie die Erde, dass da Wasser flüssig, förmig und auch in fester Form als Eis vorhanden sein kann. Aber flüssig ist in dem Fall natürlich wichtig. Also das ist die sogenannte habitable Zone. Da befindet sich die Erde. Die Venus ist eben nicht mehr in der habitablen Zone, ist also im innersten Bereich. Und da ist es eben auch zu heiß, sodass Wasser flüssig nicht an der Oberfläche existieren kann. Und es gibt, sage ich jetzt mal, Hypothesen, Theorien, manche Anzeichen dafür, dass vielleicht die Venus in ihrer Frühzeit, ja, also wirklich vor 4,5 Milliarden Jahren, vielleicht auch einen flüssigen Wasserozean hatte. Weil zu dieser Zeit war die Leuchtkraft der Sonne etwas schwächer, als wie sie heute ist. Die nimmt nämlich im Laufe ihres Alters zu. Und es könnte sein, dass die Venus flüssiges Wasser an der Oberfläche hatte, das danach verdampft ist. Also das sind alles Dinge, die halt in der Planetenforschung diskutiert werden. Und deshalb schickt man auch Venus-Sonden wieder hin, um diese beiden Planeten vergleichen zu stellen.
Was für Exoplaneten haben wir bislang entdeckt?
Zuerst hat man mal große Planeten entdeckt, ja. Also so Jupiter-ähnliche Gasplaneten nahe an ihren Sternen. Aber jetzt im Laufe der Zeit und nach dem Kepler-Teleskop wurden auch immer kleinere Planeten entdeckt. Es gibt auch Planeten, die haben so die Erdgröße, ein bisschen größer, schwerer wie die Erde, aber so in diesem Bereich. Und es gibt auch Planeten, die sich auch in habitablen Zonen befinden, aber nicht um Sterne wie die Sonne, sondern um sogenannte rote Zwergsterne. Also das ist ein kleinerer Stern und in dem Fall ist, wenn man diese Skalierung, ne, Leuchtkraft der Sonne auf unsere Orbitdistanz für die Erde, für flüssiges Wasser anwendet und skaliert bei diesen kleineren Sternen, dann ist diese habitable Zone viel näher an dem Stern. Und was jetzt aber interessant ist, ist, dass man hat, wenn man den Radius und die Masse von diesen kleineren Planeten kennt, dann sieht man, dass das sehr viele Planeten sind, die eine... Wenn ich eine Masse und einen Radius habe, kann ich mir eine mittlere Dichte errechnen, ja, von den Planeten. Und da sieht man, dass diese Planeten eigentlich eine Dichte haben, die viel geringer ist als wie die der Erde, also so quasi ein Gesteinsplanet. Ja, hat man charakteristische Dichten, weil diese kleine Gashülle, also von unserer Atmosphäre, die spielt da jetzt von der Masse her wirklich keine Rolle. Aber wie es scheint, gibt es sehr viele Planeten, die eigentlich eine Masse haben, ein bisschen schwerer wie die Erde, aber eine Atmosphäre haben, die aus einem leichten Gas, also sehr wahrscheinlich Wasserstoff und Helium besteht, so wie diese Gasplaneten im Sonnensystem, Jupiter, Saturn, Uranus.
Durch Weltraummissionen wie Kepler und Plato wird man immer mehr erdähnliche Exoplaneten in habitablen Zonen finden, oder?
Ja, man wird noch viel mehr in den nächsten 10, 20 Jahren finden. Aber dann darf man nicht den Fehler machen und davon ausgehen, okay, da ist ein Planet, der ist so schwer und so groß wie die Erde, der wird sich auch so entwickelt haben und da wird es dann Leben geben und so. Das ist viel komplexer, weil man kann davon ausgehen, dass man Planeten haben wird, die zum Beispiel ihre Wasserstoff-Helium-Gashülle, also diese primordiale Atmosphäre, die sie ganz am Anfang noch haben können, nicht verloren haben zum Beispiel, weil der Planet zu schwer war. Weil diese Disk-Lebenszeit 10 Millionen Jahre zum Beispiel dauert, statt einer Million Jahre, ist alles willkürlich. Ja, da wird es alles geben. Dann kann ein vollständiger Planet wie die Erde sich in dieser Gashülle entwickeln und hat danach, nachdem diese Disk den Wasserstoff und Helium verloren hat, so eine primordiale Atmosphäre. Aber die Gravitation, die Masse des Planeten ist zu schwer, um danach diese Gashülle vollständig verlieren zu können. Das heißt, man hätte dann einen Planeten wie die Erde in einer habitablen Zone, die aber aussieht wie ein, so ein Neptun oder ein Uranus. Also der hätte einige hundert Bar Wasserstoff, Helium. Und das ist für die Entstehung von Leben, wie wir sie kennen, oder auch anaerobes, komplexes Leben, ist das No-Go, sowas. Also da wird sich auf so einem Planeten das nicht bilden können. Das Interessante ist, man kann diese Wasserstoff-Helium, sage ich jetzt mal, Primordialatmosphären mittels Weltraumteleskope jetzt schon beobachten, aber eben bei größeren Planeten. Aber in der Zeit, wo wir jetzt dann diese kleineren Planeten entdecken werden, in den nächsten 10, 20 Jahren, läuft auch die Technik hier natürlich nicht. Und man kann dann vielleicht diese Planeten, wenn man sie in der habitablen Zone hat, untersuchen und feststellen, welcher Anteil von denen hat vielleicht so eine primordiale Atmosphäre. Die würden dann für Habitabilität, also für die Entwicklung von komplexen Leben, schon mal ausscheiden.
Okay, also die Planeten verlieren ihre primordiale Atmosphäre. Und dann?
Sie müssen sich vorstellen, bei der Entstehung von solchen Planeten, da stoßen mondgroße Körper zusammen. Das sind enorme Energien, die da freigesetzt werden. Und das heißt, diese Planeten haben auch Magmaschichten, ja? Also Magma-Ozeane, kann man sagen. Also außerhalb dieser Hülle ist quasi noch Magma. Und mit der Zeit natürlich, wenn es keine weiteren Kollisionen und so weiter mehr gibt, dann beginnen diese Magma-Ozeane fest zu werden. Und wenn diese Magma-Ozeane zum Erstarren beginnen, dann gibt es Prozesse, wo volatiles Material, und darunter fällt auch Wasser zum Beispiel, aber auch Kohlendioxid und auch Stickstoff aus diesem Magma-Ozean in die Umgebung des Planeten, wie beim Vulkanausbruch kann man sich das vorstellen, gebracht werden. Und in diesem Stadium formt man dann sogenannte Dampfatmosphären. Also das hängt jetzt wirklich ab, was das Material, aus dem die Planeten bestehen, wie viel Wasser war da drinnen zum Beispiel, ja? Von wo kommt das Material her und so. Also Sie sehen schon, das ist extrem komplex. Ja? Und man kann davon ausgehen, dass es bei jedem Sonnensystem eine eigene Geschichte haben wird und sicher nicht eine Copy and Paste wie in unserem Sonnensystem sein wird. Aber man kann davon ausgehen, dass eben Venus und auch die Erde, aber auch Mars so eine Wasserdampfatmosphäre hatten. Und zuerst war es natürlich sehr heiß, also Wasser kommt als Dampf in die Umgebung und es kondensiert dann und kann quasi extrem ausregnen. Man kann sich so sintflutartige Geschichten vorstellen, wo quasi ein erster Ozean entsteht. Ja? Also man hat vielleicht 100, 200 Bar Dampfdruck aus Wasserdampf und gemischt mit CO2 und Stickstoff und dann beginnt dieses Gas zu kondensieren, weil dieses Environment abkühlt und es bilden sich flüssige Ozeane, also Wasserozeane. Bei der Erde ist es dann so, dass diese Wasserozean als flüssig geblieben ist, weil die Erde eben in dem richtigen Orbit um die Sonne kreist, ja? Also der Abstand und die Leuchtkraft, wie ich schon erwähnte, passen, dass auch Wasser flüssig bleiben kann. Bei der Venus hat man ein Problem, da kann es vielleicht kurzzeitig flüssig gewesen sein, aber dann wurde es so heiß, dass das Wasser wieder verdampft ist. Und dann gab es noch einen weiteren wichtigen Punkt, und zwar das ist die Tektonik. Also ich gehe davon aus, die meisten Hörer werden sicher gehört haben schon von Plattentektonik, also bei der Erde. Die Erde ist im Sonnensystem der einzige Planet, bei dem es Plattentektonik gibt. Das heißt, die Kontinente haben sich ja verändert im Laufe der Zeit. Und man hat, muss ich so vorstellen, im Erdinneren einen festen Kern, flüssigen Kern. Und dann hat man den Erdmantel. Und das muss man sich vorstellen, so ähnlich wie ein Gletscher. Das ist jetzt natürlich kein Eis, sondern Gestein, aber aufgrund der richtigen Temperaturbedingungen und auch der Wassergehalt spielt das auch eine Rolle. Ja, also nicht nur der flüssige Wasser an der Oberfläche, sondern wir haben ja auch immer Wasser in dem Mantel, also in den Mineralien. Und diese Bedingungen passen bei der Erde so zusammen, dass es Konvektion im Mantel gibt. Das heißt, da kann die Hitze bis an die Oberfläche raufkommen und entweichen.
Wie beeinflusst Plattentektonik einen Planeten?
Das ist sehr wichtig für die weitere Entwicklung der Planeten, eben um diese großen Mengen von dem CO2 wieder abgebaut werden kann. Also wir haben ja bei der Venus und auch beim Mars haben wir 96% der CO2-Atmosphäre. Die haben zwar unterschiedliche Drücke, das hängt natürlich ab von der Größe des Planeten und ob da Gas entflohen ist in den Weltraum oder nicht, aber bei der Venus haben sie fast 100 bar Oberflächendruck von CO2, ne? Und wir haben jetzt 4 ppm so in der Richtung, also im Vergleich nichts. Und wie kann das sein, dass bei uns das CO2 im Erdinneren deponiert ist, so gesehen? Also wir haben auch, wenn Sie das ganze CO2, das im Erdinneren sich befindet, in der Atmosphäre, sage ich jetzt mal, transportieren würden, hätten wir so um die 60 bar Oberflächendruck CO2. Aber bei uns ist das CO2 im Erdinneren gebunden und das hängt zusammen, wie ich schon sagte, über diese flüssigen Wasserozeane. Also man bildet Carbonate, das CO2 wird ausgeregnet, geht in den Ozean, bildet Carbonate und dann hat man noch die Plattentektonik, die dann diesen Kohlenstoffzyklus, kann man das jetzt kurz beschreiben, aufrechterhält. Also man behält damit das CO2 im Inneren. Natürlich hat man vulkanische Aktivität und so, wo immer wieder mal auch was freigesetzt wird.
Und was passiert, wenn keine Plattentektonik vorhanden ist?
Also man hat von dem Magellan-Satelliten, das ist ein NASA-Satellit, der hatte ein Radargerät an Bord und hat die Oberfläche der Venus gescannt. Und da sieht man, dass die Venus vor ungefähr 500 bis 1 Milliarde Jahre, also so 800 Millionen Jahre, eine globale Katastrophe erfuhr, was bedeutet, dass wahrscheinlich Supervulkane, also die Wärme im Erdinneren kam heraus an die Oberfläche und hat die ganze Venus oder einen Großteil der Venusoberfläche erneuert, kann man sagen. Also quasi das, was vorher war, zerstört und komplettes Material von innen hat sich über die Oberfläche ergossen, kann man sagen.
Zusammengefasst, was sind die wichtigsten Faktoren, damit ein habitabler Planet entsteht?
Wenn man das jetzt so betrachtet, astrophysikalisch, geophysikalisch, sind zwei Faktoren, glaube ich, die wichtig sind für Planeten, die sich danach, kann man sagen, zu erdähnlichen Habitaten entwickeln können. Das erste ist wirklich die Frühphase der Entstehung. Also in dieser Zeit, nachdem der Stern oder die Sonne entstanden ist und diese Gas- und Materie-Disk da war, wo sich die Planeten gebildet haben. Da ist die Frage, wie bilden sich die Planeten, wie schnell, wie lange gibt es diese Disk und so, dass sie nicht als Gasplaneten enden, ja, also als Wasserstoff-Helium-Planeten. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, das Material, das diese Planeten bildet, ja, also das Gestein und die Zusammensetzung des festen Materials in dieser Disk, was ja eine Rolle spielt, auch ob sich wo im äußeren System, wo ein großer Planet bildet oder im Inneren, weil diese Körper haben ja alle gravitative Einflüsse auf die weitere Bildung von Planeten. Und welches Material ist es und wie setzt sich die radioaktive Komponente, also aus Uran, Thorium oder auch Potassium 40 da zusammen? Weil das ist quasi wichtig danach, ob der Planet in Kombination mit Wasser die richtigen Mengen hat, damit er eine Tektonik entwickeln kann, wie bei der Erde, die läuft ja über Milliarden Jahre. Ja? Sie müssen sich vorstellen, wenn diese Bausteine ein bisschen anders beschaffen gewesen wären, hätten wir vielleicht eine Tektonik, die nach 3 Milliarden Jahre endet. Und das wär's schon. Wir würden jetzt nicht unseren Podcast halten.
Und wie häufig sind habitable Exoplaneten? Kann man das schätzen?
In den nächsten Jahren wird man mehrere erdgroße, erdähnliche Planeten auch in habitablen Zonen entdecken, mit Weltraumteleskopen wie Plato und auch anderen. Nach 2030 gibt es noch größere Weltraumteleskope, wo man auch dann die Atmosphären dieser erdgroßen Planeten untersuchen wird. Und da ist es jetzt natürlich interessant. Angenommen, ich habe 100 Planeten entdeckt und ich kann diese Atmosphären charakterisieren und ich finde raus, dass von diesen 100 Planeten, die ähnlich sind wie die Erde von der Größe und der Masse, davon aber 70% eine Wasserstoff-Helium-Gasatmosphäre haben, dann würde ich daraus schließen können, dass diese Planeten sehr, sehr schnell in dieser Gasphase der Disk noch sich gebildet haben, zu schwer wurden und dann danach diese Gashüllen nicht mehr verlieren konnten. Und diese Planeten wären sicher keine erdähnlichen Habitate. Ja. Die zweite Sache ist, wenn man jetzt Planeten entdeckt, die keine solche Wasserstoff-Helium-Hüllen haben, also die denen es gelungen ist, diese Gashüllen, diese primordialen zu verlieren aufgrund der Aktivität ihres Sterns oder dass sie zu geringe Mengen an dem angehäuft hatten bei der Entstehung. Ja, was ist dann? Dann ist natürlich interessant, dass man Planeten beobachtet, zum Beispiel eben mit Infrarotteleskope, wo man zum Beispiel auf CO2 suchen kann. Also falls diese Planeten keine funktionierende Tektonik haben, ja, so wie Venus oder Mars, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die eine CO2-Atmosphäre haben werden, weil CO2 von diesen, ich sag's mal, Sekundäratmosphärengasen in größten Mengen vorhanden ist auf jedem terrestrischen Planeten. Und wenn das der Fall ist, dass die Tektonik nicht funktioniert und nicht die richtigen radioaktiven Elemente angeliefert wurden bei der Entstehung und nicht die richtige Menge Wasser, dann funktioniert das nicht und dann kann man davon ausgehen, dass diese Planeten eben Venus-Mars-ähnliche Atmosphären haben werden. Und da wird es jetzt spannend. Ne? Wie hoch ist der Anteil der Planeten, wenn man die dort entdeckt, die eine Wasserstoff-Helium-Atmosphäre noch behalten haben? Da können wir dann sehr viele Aufschlüsse über die Frühphase der Planetenentstehung herausfinden und auch über diese Planetensysteme, wie lange diese Gasdisks existiert haben, wie schnell die Planeten entstanden sind, Masse angereichert haben, um danach eben diese Gashüllen, die sie eingefangen haben, nicht mehr loszuwerden. Oder wie hoch ist der Anteil dieser Planeten mit CO2-Atmosphären? Weil das gibt uns dann den Hinweis, dass irgendetwas mit der Tektonik nicht funktioniert. Und da kann man dann schon Statistiken, ich sage es jetzt mal nicht in den nächsten Jahren, aber vielleicht innerhalb der nächsten 20 Jahren, Statistiken aufstellen, die Hinweise dann ergeben, wie häufig wirklich Planeten in der Galaxie sein könnten, die sich so entwickelt haben, dass es Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphären auf diesen Körpern geben könnte. Und das wären dann die heißesten Targets, sage ich jetzt mal, bei der Suche nach Leben, zumindest so wie wir es kennen. Könnte man einen eigenen Podcast machen einmal. Das ist auch nicht so, sage ich jetzt mal, willkürlich, ja. Also wenn wir sagen Leben, wie wir es kennen, klar, es gibt es hier auf der Erde, aber man kann nicht jetzt das umlegen wie bei manchen Science-Fiction-Stories, sage ich jetzt mal, da gibt es Methan, adventes Leben oder sonst was. So einfach ist das natürlich nicht. Ja. Also das ist auch limitiert. Dass Lebensformen, die auf Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel basieren, dass das schon seinen Grund hat. Ja.
Wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mitgeben?
Wenn ich einen Planeten finde in einer habitablen Zone, sagt das noch lange nicht aus, dass auf diesem Planeten auch wirklich Leben dann sich entwickelt haben kann. Und wir sind jetzt da so an der Grenze, wo man das jetzt immer genauer definieren kann. Ich meine, in kosmischen Maßstäben ist das natürlich, auch wenn Sie in der ganzen Galaxis nur, sage ich jetzt mal, ja, einen Planeten oder eine Handvoll Planeten hätten, im Universum sind das Milliarden. Ich meine, das ist alles natürlich immer vom Maßstab, wo man das betrachtet, zu bezeichnen. Aber ich persönlich nach diesen Studien gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass nur so wimmeln wird von erdähnlichen Planeten, wo Leben drauf entstehen konnte. Also Leben ist natürlich auch wieder eine Sache. Was ist jetzt Leben und so? Also Mikroorganismen, extremophile Bakterien und so weiter bis zu komplexen Leben. Also das, was ich jetzt meine, sind wirklich komplexe Lebensformen. Es wird wahrscheinlich häufiger sein, dass es so einfache Bakterien gibt, die entstanden sind und das hängt dann eben ab, wie der Planet dann wirklich über Milliarden Jahre sich entwickelt. Und bei der Erde kann man ja auch sprechen von einer Biosphäre, ne? Also Leben beeinflusst die Atmosphäre und vice versa. Also das ist alles sehr komplex.
Helmut Lammer, vielen, vielen Dank für das interessante und ausführliche Gespräch. Das war Makro Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Dr. Helmut Lammer. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lea Zauner. Bis zum nächsten Mal.